Wir waren 36 Stunden einfach nackt und haben es geliebt. Das war...
Boah, ich krieg Herzrasen, wenn ich daran denke, dass du das für 25 Minuten gemacht hast.
Man muss sich vorher immer überlegen, womit muss ich anfangen, was kann ich dazwischen machen, was braucht länger, was macht man währenddessen. Und die Pausen, die du dazwischen hast, die nutzt du immer, um direkt abzuwaschen.
Ja.
Ich würde jetzt, Stand jetzt, nie wieder ein Restaurant aufmachen. Rahmenstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Morning.
Morning. Mann, es ist früh.
Es ist aber früh. Ich gut. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, sorry, falls ich heute ein bisschen neben der Spur bin. Ich habe eine verrückte Nacht hinter mir, sagen wir es mal so.
Dann brauchen wir ganz dringend.
Aber
Kaffee.
Hallo. Aber hallo.
Erstmal einen Kaffee.
Ich bin literally kurz vor dieser Aufnahme aus dem Bett gepurzelt. Philipp hat den Kleinen um 6 Uhr übernommen, als er wach wurde, und hat mich nochmal schlafen lassen. Und dann kennst du das, wenn du morgens dann so früh nochmal wieder einschläfst und dann aufwachst und dann wusste ich gar nicht so richtig, oh Gott, wo bin ich? Scheiße, wie spät es ist. Was habe ich denn gerade für eine Scheiße geträumt? Und in diesem Zustand bin ich gerade einfach nur richtig schnell, habe mich kurz einmal abgeduscht und habe mich hier hingesetzt. Jetzt bin ich hier.
Ich finde es wirklich das Schlimmste. Also diese tiefen Träume, man träumt so eine Scheiße. Wirklich den absurdesten Kram, wo du dann aufwachst und denkst, was ist hier gerade passiert?
Ja, ich kann mich aber auch jetzt trotzdem nicht mehr dran erinnern. Weißt du, das ist so, oh Gott. Dabei war ich so schön erholt. Hanna, ich war im Wabali-Spa. Das war ja einfach nur ein Traum.
Bei dir in Hamburg, ja. Da bei euch da ein bisschen außerhalb, ja. Der ist ja so geil.
Ey, und Ronja und ich, also meine Schwester und ich, wir haben es komplett ausgenutzt. Wir sind schön sonntags
ihr habt auch
um
übernachtet,
11 Uhr
ne?
los, genau. Und wir hatten am Montag um 17 Uhr noch Training und ich war Sonntag um 11 Uhr los und Montag um 18.30 Uhr war ich erst wieder zu Hause.
Geil. Du hast richtig Urlaub gemacht.
Ey, innerhalb von einer halben Stunde waren wir da einfach auf Bali gefühlt und es war ja einfach nur ein absoluter Traum. Ey.
Und war es voll oder war es...
Nee, es ging tatsächlich.
Doch ganz gut, ne?
Es verläuft sich und es war ja auch total geiles Wetter draußen und die haben wirklich einen riesengroßen Außenbereich mit extrem vielen Liegen und deswegen hat man das gar nicht so gemerkt, weil es sich total gut verlaufen hat. Also wie gesagt, wenn es draußen regnet, dann liegen die jetzt halt nicht alle drin draußen auf den Liegen, dann ist es halt drin tendenziell voller. Aber so hat man das echt überhaupt nicht so richtig gemerkt. Oh, das war einfach nur ein absoluter Traum. Es gab aber eine Situation, Hammer. Da wollte ich kurz mit dir drüber sprechen, das fand ich so witzig. Wir saßen dann in diesem Außenrestaurant und haben uns was zu essen bestellt und dann kriegt man das ja auch Digital Detox, ne, lieb ich, keine Handys. Ja. Und dann ist man natürlich man ist anders aufmerksam.
Ja.
Und dann saßen wir und haben auf unsere Bestellung gewartet und neben uns hat dann einer gefragt, so, was habt ihr denn gerade für Kuchen da? Und dann sagt der Kellner, boah, du, da fragst du mich was. Also, keine Ahnung. Wir haben echt jeden Tag was anderes. Und dann meinte ich so, ja. Ronja und ich gucken uns an und dachten, ey, falscher hätte die Antwort nicht sein können. Das ist doch deine Aufgabe, jeden Morgen in die Vitrine zu gucken, was für Kuchen haben wir heute. Notierst dir meinetwegen, schreibst dir auf den Zettel. Und dann ist die Antwort, also wir haben heute einen Käsekuchen mit einer Himbeerglasur, wir haben einen Streuselkuchen mit Apfel. Und dann sagt er, boah, da fragst mich aber was. Ich denke so, Alter.
Ja, besonders, dass die Antwort ist, wir haben jeden Tag was anderes. Bedeutet, ich interessiere mich da, also ich frage da nicht mehr, das ist einfach zu kompliziert, weil jeden Tag andere Kuchen da sind. Nimm halt einfach irgendwas.
Er hat es auch noch weiter ausgeschmückt. Ja, wir haben ja auch noch in der Bar hinten, da haben wir auch noch eine Vitrine, da haben wir auch noch wieder was anderes drin. Also, keine Ahnung, am besten guck's mal rum. Also, wir haben immer eigentlich einen Käsekuchen da. Muffins?
Wie soll man denn da was bestellen?
Ey,
was
keine Ahnung. Er hätte auch einfach sagen können, wir haben eine sehr große Auswahl. Am besten verschaffst du dir mal einen Überblick, was dich am meisten anspricht. Da vorne ist unser Kühlschrank oder da vorne ist unsere Theke.
Ja.
Also da, Ronja und ich saßen da wirklich und haben einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, ey. Genial.
Ja, es ist immer das Thema des Service.
Ja. Ah, ja, fand ich sehr witzig. Aber ansonsten war es wirklich einfach ultra relaxing. Weißt du, wenn du dann einfach in der Sonne liegst, deine Ruhe hast, dann haben wir da gelesen. Und dann schläfst du auch einfach mal ein, wenn dir danach ist. Weißt du? Schlafen? Ich schlafe ja dann, wenn jemand, wenn ja. der Kleine bestimmt, dass ich schlafen darf.
Ja. Ja, und da kann man ja auch einfach von einem Nickerchen ins nächste immer so reinrutschen.
Das war toll.
Zwischendurch mal in die Sauna, dann was essen, dann einen Drink bestellen.
Ja, vor allen Dingen finde ich es halt auch
schlafen.
Ich finde es auch so geil, weißt du, du bist ja erstens ohne Handy, aber du bist ja auch ohne Kleidung. Du bist ja ohne alles. Also wir waren noch nie so sauber, glaube ich.
Ja.
Und dann hatten wir jetzt einfach wirklich, wir waren 36 Stunden einfach nackt und haben es geliebt. Das ist ein anderes Dasein, muss ich sagen.
Es stimmt, es stimmt.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich liebe ja Bali auch sehr, nur in Berlin macht es keinen Spaß mehr, weil du eigentlich immer jemanden triffst, den du kennst.
Ja, ja.
Habe ich eigentlich keinen Bock drauf.
Aber weißt du, so ungeschminkt und dann in so einem Bademantel und so, ich glaube, ich hatte ja Angst, dass mich dann da jemand anspricht. So, hey, sie sind doch Zora Klipp.
Ja, weiß nicht, Bali ist wahrscheinlich eine andere.
Aber dann dachte ich so, meine Güte, selbst wenn, ich bin auch nur eine nackte Frau.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Weil ich finde, in Hamburg ist das so geil, weil das ist so weitläufig und groß. Da hast du nicht so das Gefühl, jemanden wiederzutreffen, den du schon einmal gesehen hast. In Berlin ist es schon sehr gestaucht. Da ist man ein bisschen auf engerem Platze.
Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und wir waren sehr erholt nach den 2 Tagen. Es ist natürlich, sobald man dann zu Hause wieder eine Nacht gemacht hat, ist das dann auch alles wieder weg. Aber in dem Moment war es geil.
Ach, das freut mich. Das ist doch richtig gut.
Was hast du angestellt?
Ey, ich habe ja letzte Woche erzählt, ich bin wieder unterwegs. Es gibt viele Neueröffnungen in Berlin. Ich habe immer das Gefühl, es ist so phasenweise, dass dann auf einmal ganz viele Sachen eröffnen. Und dann werde ich eingeladen und darf mir die Sachen angucken.
Toll.
Und zum einen war ich bei der Dufte-Eröffnung. Und Dufte ist ein kulinarisches Kaufhaus.
Mhm.
So ein kulinarischer Space. Kunstspace in Charlottenburg auf der Kantstraße. Kantstraße ist ja bekannt für die besten asiatischen Restaurants und hat aber jetzt Dufteröffnung und das ist quasi ein bisschen wie so eine Mall. Naja, nicht wie eine Mall, weißt du, wie so eine große Halle, wo ganz viele kleine
wie so
Restaurants
eine Markthalle.
Sind. Da kannst du dir was auswählen. Ja, aber wirklich nur mit Restaurants.
Okay.
Du hast dann einen Bäcker und du hast dann 2 Cafés und irgendwie 3 Restaurants und da kannst du da mittags lunchen gehen und kannst dir was aussuchen und hast eine große Auswahl, was du haben möchtest.
Cool.
Irgendwie unter der Woche gibt's manchmal abends Konzerte und Veranstaltungen und sowas alles. Und ich fand es richtig schön gemacht und es hat mich richtig doll gefreut, weil ich auch weiß, dass da kein riesen Investor hintersteckt, sondern es sind wirklich so ein Zusammenschluss von BerlinerInnen, die da Bock drauf haben.
In Hamburg hätte ich jetzt,
es sind,
hätte ich jetzt, ja. Hätte ich jetzt, weil wäre mein erster Gedanke, ah ja, okay, das ist jetzt, ich gebe dir ein Ja.
Ja. Ja, und da habe ich auch mal Angst, weil ich auch mal nicht weiß, laufen dann da die Leute wirklich hin, weil es gibt so ein paar Spots in Berlin und die sind irgendwie lost.
Mhm. Ja.
Und da gehen dann auch so nur Touris hin.
Ja.
Aber ich glaube, mit dem Dufte, das könnte anders werden, weil eben nicht so random Restaurants da drin sind, die man vorher nicht kannte, sondern da sind große Namen auch drin. Da ist ein großer Bäcker drin, die man kannte. Und eine Pasta-Manufaktur, die aus der Markthalle 9 ist, die hat jetzt da auch einen Stand. Also es sind so Brands und Namen, wo du weißt, okay, da gibt's geile Sachen. Da habe ich Bock hinzugehen. Und das fand ich richtig schön. Da waren tausende Leute. Ich war zum Glück, war ich mit Anni da. Und war um 18 Uhr da und als wir gegangen sind um 19.30 Uhr, war der Laden so brechend voll. Da hätte man gar nichts mehr zum Probieren abbekommen. Aber wir haben es schön durchgeschleppt am Anfang. Wir
haben
einmal alles abbekommen und konnten schön uns da durchsnacken. Das war richtig schön. Und ich bin danach nur nach Mitte gefahren. Ja, was denn?
Nee, alles gut. Ich wollte gerade noch was anderes einwerfen, aber erzähl erstmal von deinen Neueröffnungen.
Ja, also nach Mitte. Und das war so richtig Berlin.
Mhm.
Das mochte ich ja auch gerne. In einem Hinterhof von so einem Haus, so ein, ich finde es nicht besetztes Haus, auf jeden Fall ein Haus von einem Menschen, der sich nicht um sein Haus kümmert. Also sah sehr kaputt alles aus. Aber es war eine Jubiläumsparty von der TIP Berlin und The Berlin Mag. The Berlin Mag ist ein englischsprachige Zeitschrift, so wie die TIP Berlin, die so Lifestyle und alles einmal abbildet. Und ich habe ja da letztens eine Empfehlung ausgesprochen für so Hidden Places, Hidden Food Gerichte, die man unbedingt probieren muss, und war da auf einer Doppelseite abgebildet. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass sie mich dann da eingeladen haben. Und es war so eine coole Party mit so ganz vielen Journalistinnen und coolen Leuten. Und dann saß ich da. Ich habe Hani noch mitgenommen, weil ich immer dann so ein bisschen impostermäßig keinen Bock habe, alleine auf
sowas. Verstehe ich auch. Okay. Macht auch einfach keinen
und
Bock.
Und habe einfach nur geglotzt.
Ja.
Es hat richtig Bock gemacht. Und dann habe ich was entdeckt.
Jetzt kommt's.
Rogaki. Ne? Rogaki. Ich habe ja bei den Auktionen, wollte ich ja unbedingt einen Stehtisch ersteigern. Habe ich nicht geschafft, weil die waren so schnell weg.
Jetzt weißt
du
auch, wo sie sind.
Auf der Party standen richtig viele von diesen Rogaki-Stehtischen in Knallgrün. Und ich finde es richtig spannend zu sehen, wo die jetzt in Berlin überall auftauchen werden. Weil ich glaube, viele BerlinerInnen, so Gastroleute und Veranstaltungsleute, haben sich da mal richtig die Taschen voll gemacht und haben sich da eingedeckt mit diesen ikonischen grünen Möbeln. Und ich bin richtig gespannt, wo ich noch welche finden werde.
Wie viele waren das denn?
Geil. Da standen so 15 von denen, standen da rum. Ja.
Funny. Rogaki.
Ja. Rogaki. Es läuft uns immer wieder über den Weg.
Ja, ich wollte gerade auch sagen, im Gegensatz zu den Neueröffnungen finde ich allerdings auch, dass es gerade vor allem hier in Hamburg in der Gastrobranche auch voll viele Schließungen gibt. Und voll viele auch, ja, und tatsächlich auch voll viele, wo ich dachte so, aha, okay, krass. Die gibt's dann irgendwie schon, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Donutladen ist, den es seit einem halben Jahr gibt, sondern halt so gestandene Gastronomien, die es irgendwie schon seit 10 Jahren oder so gibt, wo du dann auf einmal liest so irgendwie, das und das Restaurant schließt nach 10 Jahren oder nach 15 Jahren. Und ich find's richtig krass, weil ich finde, im Moment merkt man, dass die Gastro es so schwer hat.
Ja.
Also es ist wirklich einfach, ich würde, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde sozusagen, ich würde jetzt, Stand jetzt, nie wieder ein Restaurant aufmachen.
Ja,
ich hätte da,
ich auch nicht.
Nee, ich hätte da keine Lust drauf, wirklich. Also die Cafés, das ist nochmal wieder was anderes, weil du dadurch, dass es ein Tagesgeschäft ist, andere Arbeitszeiten abdeckst. Die sind einfach attraktiver und du kannst viel einfacher
Personal.
Du kannst einfach einfacher Personal einstellen, auch in der Küche und so. Da bist du nicht so darauf angewiesen, dass das gelernte Fachkräfte sind, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber jetzt nochmal ein Restaurant mit Abendservice, Jesus Christ, einfach nein. Und das liegt, glaube ich, also ich würde jetzt sagen, das liegt nicht nur daran, dass wir mit unserem Restaurant so einen schlechten Start hingelegt haben und es jetzt ja gerade auch wieder super beschissen ist wegen der ganzen Gerüstsituation, die wir da haben. Ja. Ich habe nämlich neulich auch einen getroffen, Koral habe ich getroffen von der Kitchen-Guerilla, und er meinte auch, der hat schon super viele Gastronomien eröffnet, und er meinte, er hatte irgendwie von, sagen wir mal, wenn er 10 Gastronomien eröffnet hat, meinte er, waren in 8 innerhalb der ersten 2 Jahre eine Riesenbaustelle vor der Tür.
Fuck, ey.
Das ist einfach in der...
Da kannst du nichts machen.
Da kannst du einfach nichts machen. Nee, das ist einfach in der Gastro, oder beziehungsweise es ist einfach in der Großstadt, ist das ja so wahrscheinlich, dass dir sowas passiert. Ja. Und halt das ganze Personal und ey, die Kosten, das kann man sich nicht vorstellen. Ey, wir haben ungefähr 50 Angestellte, was da am Ende des Monats für eine Payroll bei rauskommt, das musst du erstmal erwirtschaften. Und das bei den Kosten, das ist einfach, es steht irgendwie nicht mehr in einem Verhältnis, weißt du?
Und dann ist das gerade so auf... Null und du kriegst es irgendwie hin und dann kommt eine Mieterhöhung und dann...
Was ist das für eine Scheiße?
Ja.
Ja, oder dann kommt halt so ein Gerüst um die Ecke und dann bist du halt richtig schnell so, dass du denkst, okay.
Was gibt ihr mir jetzt im Gegenzug dafür?
Was denn?
Was gibt ihr mir im Gegenzug dafür, dass ihr jetzt hier ein Gerüst gebaut?
Hallo, Vermieter? Einen feuchten Furz. Gar keine Antworten geben sie uns dafür. Doch auch cool.
Scheiße, ey. Ja, aber apropos, diese eine Neueröffnung, wo ich gestern war, das Restaurant heißt hier, das ist in der Schönhauser Allee 8, am Senefelder Platz in Berlin, für die BerlinerInnen, die das interessiert. Und das ist ein Lunch-Spot und die machen Lunch und Caterings. Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Das kannst du gut aufmachen, hast du gute Arbeitszeiten. Die machen im Moment auch nur 3 Stunden am Tag auf. Die bauen das so langsam aus und wollen da irgendwie langfristig ein Franchise-Unternehmen draus machen. Und das war so hyperregional. Also wirklich, die benutzen keine Zitrone, kein Olivenöl.
Das finde ich so
crazy. Und gucken, dass alle Produkte aus der Region und auch aus Deutschland, also Polen, halt wirklich so, dass es noch hier alles in der Umgebung ist. Also, dass sie auch gucken, dass sie ihr Mehl sourcen, da wo es irgendwie, wo sie wissen, wo es herkommt, und ihre Körner. Und es war so lecker. Und es gibt jeden Mittwoch Kartoffeln und Quark.
Geil.
Das ist Mittwochs ist Kartoffeln und Quark-Tag. Da gab es so ein paar Suppen und es war alles so lecker. Mhm. Es hat so gut geschmeckt. Es hat einen nicht so völlig aus dem Leben geschabbert, ja, sodass du danach nicht mehr arbeiten konntest, weil es zu fettig war, sondern es war so nahrhaft,
ja,
für einen richtig guten Lunch. Und es hat richtig Spaß gemacht.
Und was kostet denn da ein Lunchgericht? Weil wenn du das so mit den Produkten so erzählst, da bist du ja, keine Ahnung, bei 14, 15 Euro oder so, ne?
Ich gucke auf die Karte, weil ich habe ja nichts bezahlt. Warte, ich habe aber die Dings fotografiert, da gucke ich doch dann mal rein. Also, Kartoffeln und Quark, 11,90 Euro. Mhm. Kartoffeln mit Quark, saisonalem Gemüsetopping und Kräutern. Dann ein Topf mit Linsen, Champignons, Lauchzwiebeln und hier Pesto. 11,90 Euro finde ich für einen Eintopf ganz schön happig. Frittata 8 Euro finde ich okay.
Mhm.
Käsebrot 6,90 Euro. Belegtes Sauerteig, Kernbrot mit Käse und eingelegtem Gemüse, Pesto, Senf und Butter. Hm.
Ja, was war da der Preis? Also, unsere Verbindung ist heute irgendwie ein bisschen im Arsch.
6,90 Euro fürs Käsebrot.
Aha. Und da denke ich mir, ich finde das viel zu günstig. 6 Euro. Wenn die das alles regional beziehen.
Ja, Kartoffeln und Quark 11,90 Euro. Das gleicht sich irgendwie ganz gut aus.
Nee, das finde ich fair. Guck mal, wir sind nämlich bei unseren Lunchgerichten, die sind aber ein bisschen aufwendiger, schon so bei zwischen 13 und 14 Euro. Und das ist einfach für einen Lunch halt voll teuer, finde ich.
Ja. Ja, das musst du, weil wenn du das jeden Tag bezahlst.
Ja, deswegen, ja.
Und ich meine, viele Firmen, es gibt, mein Mann hat das ja auch, mein Mann, Honey, Wild. Der kriegt dann so pro Tag eine Pauschale von 7,61 Euro, kann da quasi sich anrechnen lassen vom Arbeitgeber. Da gibt's irgendwie so eine App und dann kannst du da mal deinen Bon reinpacken und dann wird es dir angerechnet und kriegst es irgendwie überwiesen. Aha. Aber das ist ja trotzdem noch eine große Spanne zwischen, was bekommst du für 7,61 Euro? Da kannst du dir im Rewe was einkaufen, aber jetzt nicht eine vollwertige warme Mahlzeit zum Lunch essen.
Voll. So, ne? Und ich finde jetzt, wo du gerade noch mal bei diesen Gerichten warst, die Frittata für 8 und den Eintopf für 12 Euro. Ich hätte es andersrum irgendwie gedacht, weil eine Frittata mit Eiern und Gemüse und im Ofen backen und so ist ja viel aufwendiger als ein Eintopf.
Ja. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht.
Nur so, musste ich gerade mal kurz drüber nachdenken. Pricing ist ja ein großes Thema.
Pricing ist ein großes Thema.
Ja. Ja.
Oh, aber ich kann es nicht, kann ich eine große Empfehlung für aussprechen. Es war super lecker, es hat richtig Spaß gemacht, voll der schöne Ort.
Cool.
Geht da mal hin, wenn ihr da auf der Ecke in Mitte was zum Lunchen braucht. Mm. Oder wenn ihr mal was, das finde ich auch, das Catering-Angebot in Berlin ist wirklich mau.
Ja.
Und es ist irgendwie verrückt, weil die haben seit einer Woche auf und die haben schon super viele Caterings sich an Land gezogen.
Ja, das freut
weißt
mich.
Du, da denke ich mal so, das ist so absurd.
Ja,
die sind seit einer Woche auf und die haben jetzt einen Retainer für jeden Montag für 50 Personen Lunch.
Krass.
Und denkst du so, die Nachfrage ist so groß und es gibt viel zu wenig, die da gutes Zeug machen. Also mit Catering kann man einfach da noch viel reißen.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch eher so eine Catering-Geschichte machen, weil das viel berechenbarer ist, viel planbarer.
Ja, ja.
Naja.
Du weißt ganz genau, für wie viele Personen. Ja. So. Ey, aber ich muss dir noch eine Sache erzählen. Jetzt unabhängig vom Kochen, sondern eher mal so Mutti-Talk.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Ich war am Samstag war richtig euphorisch, weil mit Hanni hat mir eine Kindertrage angeguckt, eine Babytrage. Haben so eine Tragenberatung gemacht, weil ich ein ganz besonderes Modell haben möchte. Und es gibt nur einen Laden in Berlin,
der diese Tragen verkauft. Das ist so typisch Hanna.
Hab sie nicht gekauft, weil sie meinte, kommt einfach mit Baby vorbei. Und dann war ich so, ich wollte jetzt Geld ausgeben. Naja, hab ich nicht gemacht. Aber egal, bin danach weitergeschlendert, war total euphorisch, hatte gute Laune. Gehe mit Hanni noch durch Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg ist voller Kinderläden, wo du Kinderklamotten und weiß ich was alles kaufen kannst. Gehe ich in so einen Laden rein, guck da nur so rum, fragt mich die Frau, die schon irgendwie schlecht gelaunt und pisst. Suchen Sie was Bestimmtes? Und ich so, nee, also bei uns dauert's noch. Ich fange gerade mal so ein bisschen an und guck so ein bisschen. Und ja, das, ja, so.
Mhm.
War so ein bisschen halt, hab so gelabbelt, ne? Und dann guckt sie mich an, wie dauert noch ein bisschen? Ich so, ja, im Herbst. Ich dachte, übermorgen, hat sie so gesagt. Und ich so, Entschuldigung.
Hast du gesagt?
So, wir sind ja, ja, ich so, Entschuldigung, also wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Und sie so, und Zwillinge? Und ich war so schockt in dem Kinderladen.
Ey.
Du, what the fuck?
Das ist...
Es hat mich so... Ich habe geheult danach. Ich bin rausgegangen und war so, wie kann denn so eine... Wie kann erst eine Person, die in einem Laden arbeitet für Kinderklamotten, so ein Bodyshaming betreiben? Und jeder schwangeren Bauch sieht so unterschiedlich aus. Du kannst das nicht über einen Kamm scheren.
Nee, ey, das ist doch...
Wie kannst du sowas sagen?
Ey, das war bei uns im Geburtsvorbereitungskurs auch so. Da fand ich das, da habe ich nämlich auch noch so viel mit Philipp drüber gesprochen, weil ich hatte ja auch voll schnell voll den großen Bauch.
Ja.
Und da waren auch welche, die waren irgendwie weiter als ich und die hatten wirklich nur so eine kleine Wölbung, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und ich fand das so interessant, wie viele unterschiedliche Körpergrößen es da gab, weil wir wurden nämlich auch im Supermarkt und so, du wirst ja irre oft angesprochen, wenn du schwanger bist. Und die Kassiererin auch zu mir, so, na, sie haben jetzt ja auch nicht mehr lang. Und ich so, ja, wir haben noch 3 Monate. Und weißt du dann, das war genau das Gleiche, wo sie dann auch, aber sicher, dass es nur eins ist. Ha, ha, ha.
Ja.
Und denkst du, Alter, du hast mir gerade durch die Blume gesagt, dass ich fett bin.
Ja. Ja, und auch, dass irgendwas mit mir nicht in Ordnung ist und dass ich außerhalb der Norm bin und dass irgendwas nicht...
Das ist so frech, ey.
...dem entspricht, was so normal ist. Das hat mich so sauer gemacht, das hat mich so getroffen, weil ich eigentlich super happy damit bin. Ich freue mich über meinen Babybauch, ich bin total glücklich.
Sollst du ja auch sein.
Fühle mich wohl in meinem Körper, richtig, also besser als die ersten 3 Monate. So, mir geht's richtig gut und dann gehst du rein und dann kriegst du so eine Aussage und dann denkst du so...
Hölle.
Dann bin ich danach durch die Gegend gelaufen, war so...
Dann will man sich einfach nur verstecken.
Denken alle meine Freunde auch, ich bin viel zu fett und viel zu groß. Weißt du, so, dann fängt ja der Kopf an zu rattern. Es hat mich so sauer gemacht, dass eine so eine Aussage mir so den Tag versauen konnte.
Ey, ich wäre zurückgegangen. Also, eigentlich, ja, und Hanni hätte eigentlich nochmal reingehen müssen.
Ja, Hanni war mit drinne und war dann höflicher Hanni. Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt.
Ja, sehr gut.
Und dann hat sie aber gemerkt, oh mein Gott, hier shiftet gerade die Stimmung.
Ja.
Und dann hat sie versucht, noch Hanni die ganze Zeit irgendwelche Sachen anzudrehen und so auf
Boah,
nett auf einmal zu tun.
Und
ich
das
so,
ist,
nee, Limit erreicht, ich will hier raus. What the fuck?
Und ich finde das so krass, weil in solchen Momenten ist man immer so perplex und ich bin so neidisch auf Leute, die es einfach schaffen, in solchen Situationen schon richtig schlagfertig zu sein. Das ist so eine Situation, wo du im Nachhinein so lange darüber nachdenkst und dir dann nochmal im Kopf immer wieder dieses Gespräch durchdenkst oder durchgehst und dir so ausmalst, was wäre klüger gewesen zu sagen. Weißt du, was ich meine? Also die hättest du ja eigentlich komplett zurecht, die hättest du ja komplett zurechtweisen müssen. Komplett.
Ja, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe zu ihr gesagt, also ich kann ja nichts dafür. Mein Bauch ist wie mein Bauch. Und dann hat sie auch nur wieder so gemurmelt und so. Und dann war ich so, nee, das reicht, ich kann das Gespräch nicht weiterführen und bin halt weggegangen.
Oh
so.
Gott. Oh.
Aber es hat mich so.
Ja,
es
das
hat
hatte
mich
ich auch
so
ein paar Mal.
Gemacht.
Oh, das ist wirklich. Ja, eigentlich hätte man der verbal eine reinhauen müssen.
Und ich finde es so absurd, dass nur weil Frauen schwanger oder wenn jemand schwanger ist, dass das anderen Leuten das Recht gibt, die Körper zu kommentieren. Man kommentiert keine Körper, egal.
Und weißt du,
wann,
neulich,
in welchem Zustand.
Neulich habe ich so einen Herrn mittleren Alters, ich sage jetzt nicht Boomer, weil dann kriege ich wieder auf den Sack, gesehen. Der hatte hier so einen super tighten Trainingsanzug an, wie man ihn beim Spinning anhat, weißt du, beim Fahrradfahren, auf der Straße einfach nur. Und ich finde es so krass, Männer würden sich niemals Gedanken darüber machen, dass sie in diesem Anzug einfach aussehen wie eine Wurst in der Pelle. Der hatte einfach so einen dicken Bierbauch und das sieht man halt richtig oft, gerade auch so in Radsportgegenden, dass die Männer sich dann einfach immer da reinzwängen, weißt du? Und ich denke mir so, eine Frau hätte das niemals gemacht, weil du ja alles dann siehst in so einem Bodysuit.
Ja, und wirst dann kommentiert.
Und dann wirst du kommentiert. Und da ist es dann das Normalste der Welt. Das war so obvious, als ich diesen Herrn da gesehen habe.
Ja.
Dass sie sich da keine Gedanken drüber machen.
Sauer.
Gar nicht im Ansatz.
Ja.
Oh Gott.
Ja, und am schlimmsten fand ich das an dieser Kinderladensituation auch noch, dass es eine Person ist, die in dem Bereich arbeitet.
Ja.
Die wahrscheinlich selber Kinder geboren hat und schwanger war.
Traurig.
Die permanent mit Babybäuchen konfrontiert ist.
Ja. Oh.
Das geht nicht.
Nee, das ist
das
absolutes No-Go.
Nicht.
Absolutes No-Go.
Und dann, weißt du, dann hört man immer, ja, sollte ja nur nett sein, hat ja nur gefragt und so. Nein, auch man kann das auch anders fragen. Man kann fragen, wann es soweit ist. Man kann fragen, wie weit man ist. Und dann kann man deine Meinung bezüglich dem Monat oder der Geburtszeit für sich behalten. Ja, das ist muss man so nicht kommentieren. Oh. Da kann man sagen, herzlichen Glückwunsch. Fertig aus.
Oh Gott.
Oh, komm, wir mal. Gott, komm, lass über was Schönes sprechen.
Wir machen jetzt erstmal das Dreierlei.
Unser kulinarisches Dreierlei.
So, unser heutiges Dreierlei ist auch ein Vorschlag von euch. Wir haben allerdings die Nachricht dazu mal wieder verbaselt, aber es ist ein ziemlich cooles Thema und ich muss sagen, es fiel mir gar nicht mal so einfach. Es liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich heute so aus dem Bett gestolpert bin. Unser heutiges Dreierlei ist Dinge, die KöchInnen privat niemals machen. Und ich bin sehr gespannt, Hannah, wie jede Woche, was du dir da überlegt hast.
Ja, und ich würde bei der Nummer 3 anfangen und nicht sagen, niemals. Ja. Aber es hält sich bei mir auf jeden Fall viel mehr in Grenzen. Das hat nichts unbedingt mit dem Beruf Köchin zu tun, sondern mit dem, was ich sonst so mache. Und das ist, ich fotografiere ja sehr viel mein Essen. Wenn ich irgendwo essen gehe, wird jedes Gericht fotografiert, damit ich das irgendwie nutzen kann. Zu Hause nicht. Ich fotografiere zu Hause mein Essen so selten.
Ja, ich auch.
Aber gut, vielleicht auch, weil meine Wohnung so hässlich ist und hier kein Licht ist. Aber da, zu Hause ist Kochen für mich, Essen für mich und da ist nicht dieser Fokus da drauf, Camera eats first.
Und
das ist nur, wenn ich draußen
richtest
bin.
Du immer schön an, also du kochst ja bei euch zu Hause immer, ne? Ja. Richtest du auch immer schön an oder ist es bei dir auch manchmal Kartoffeln, Soße und ein Stück Fleisch da drauf?
Nee, ich richte immer schön an.
Ja, gut, okay. Wir nämlich auch.
Ich kann nicht anders.
Das machen wir auch. Das macht selbst Philipp sogar. Nach 7 Jahren.
Und überall, und wenn es nicht so schön ist, kommt überall noch einmal ein frischer Pfefferdreher drüber. Ja. Weißt du, der macht es dann
und
schön.
Und ein bisschen Maldon.
Bisschen Olivenöl, bisschen Pfeffer, bisschen Maldon.
Sehr gut, das machen wir auch. Meine Nummer 3 fand ich irgendwie ganz witzig. Was Köche zu Hause niemals machen, ist turnieren, würde ich behaupten. Also Gemüse in Form bringen. Ich würde jetzt niemals anfangen, da mir so eine Kugel zu schnitzen oder ein Trapez oder eine Raute oder so.
Mhm. Obwohl doch Kugelausstecher mache ich auch manchmal, so Melonenkugeln. Ich finde die Haptik geil beim Essen.
Ah ja, nee, das mache ich gar nicht. Also ich habe alle meine Kugelausstecher in meiner Messertasche und die sind in meinem hier in meinem Instagram Zubehörschrank und da bleibt's auch, wenn ich zu Hause koche. Die hole ich wirklich nur raus hier zu Hause, wenn ich dann mal irgendwie zum Beispiel einen ganzen Fisch von einem Set von einem Drehtag oder so mitgebracht habe und ich den zu Hause nochmal filetieren muss oder so. Aber eigentlich mache ich alles mit unseren Küchenmessern, die wir so in unserer Schublade haben. Turnieren, ja, nee, also das, so wie man es in der Ausbildung gelernt hat, weißt du, für die Prüfung, wo du dann Zucchini, Möhre und Kartoffel in so eine ovale Form gebracht hast oder sowas. Never ever würde ich.
Ja, da ist auch viel zu viel Abfall. Das
ja, nee, also not gonna happen in this household.
Nee. Werbung.
Sora, du. Ich habe ja das Gefühl, fermentieren klingt für viele erstmal nach riesigem Küchenprojekt, Platz und einer großen Sauerei. Aber dabei kann das ja echt total einfach sein. Was hältst du davon?
Ich bin da ganz bei dir. Wenn man da so ein paar wichtige Regeln kennt und vor allem auch das richtige Zubehör hat, ist es wirklich richtig cool und viel, viel unkomplizierter, als man denkt.
Und genau deshalb sprechen wir heute wieder über unseren Lieblingspartner, und zwar Lieblingsglas. Ihr wisst ja, Lieblingsglas steht für langlebige, hochwertige, multifunktionale Gläser. Also alles rund um Meal Prep, Fermentieren, Einlegen und Aufbewahren. Aufbewahren, ihr wisst, die schönen Gläser und so.
Diesmal geht es allerdings um diese Fermentier-Sets. Also es gibt wirklich komplette Sets mit Anleitung, mit den perfekten Gläsern, mit Gewicht, mit einem Silikondeckel. Also ihr könnt direkt loslegen.
Ja, da ist nämlich wirklich alles drin. Also Gläser mit Edelstahldeckel, ein Fermentierdeckel aus Silikon, der oben so ein kleines Ventil hat, für die entstehenden Gase, damit die entweichen können. Dazu ein Glasgewicht fürs Fermentiergut, damit das immer quasi von Flüssigkeit bedeckt ist. Ganz wichtig, weil sonst fängt das ja irgendwann an zu schimmeln und das wollen wir nicht. Dazu noch ein Schraubring aus Edelstahl und ein Booklet mit Anleitung und Rezepten. Und dafür ist man wirklich komplett ausgestattet und kann direkt loslegen.
Und da gibt es so verschiedene Größen. Und je nach Set-Größe ist auch sogar noch so ein Holzstampfer mit dabei.
Yes. Und ich finde besonders das Fermentierset Mini richtig cool. Das kostet 29,90 Euro und ist perfekt, wenn man das erste Mal fermentieren will. Also wirklich, wenn man nur so eine kleine Sache mal ausprobieren möchte. Oder als Geschenk. Und mit dem Code RAHM12, alles groß und zusammen, spart ihr 12% auf das gesamte Sortiment.
Genau, man muss nicht erst 1000 Sachen zusammensuchen, sondern kann direkt loslegen. Und dieses Booklet, das ist wirklich eine super Anleitung. Man kann sich da kurz reinlesen und ab geht's.
Ja, und wenn man tiefer einsteigen will, gibt's die Sachen auch mit 2 oder 4 Gläsern. Da ist dann auch der Holzstampfer mit dabei. Das heißt, man kann entweder eine große Menge an zum Beispiel Sauerkraut machen oder man macht 4 verschiedene Sorten mit 4 verschiedenen Gewürzen, um das mal so richtig auszuprobieren. Und da ist man dann ein richtiger Profi schon.
Und ich mag es halt auch voll gerne, dass Lieblingsglas eben nicht nur das Zubehör verkauft, sondern dass da auch immer diese Anleitungen mit dabei sind und vor allem auch richtig coole Rezeptheftchen. Legen sie auch mal mit dabei.
Ja, also wie gesagt, ich habe schon diverse Sauerkraut- und Rotkraut-Sauerkraut gemacht. Also gerade der Rotkraut, ich hatte so kleine Rotköhler, die bei mir im Garten noch so, als ich noch einen Garten hatte, noch so übrig waren und so klein gewachsen sind. Und die habe ich klein geraspelt und da habe ich so leckeres Rotkohl-Sauerkraut draus gemacht. Und da sind diese großen Gläser, die ganz großen Fermentiergläser einfach perfekt, weil man kriegt eine große Menge da direkt rein.
So geraspelte Möhren finde ich auch geil, wenn die fermentiert werden, weil die haben ja auch so wie Kohl von sich aus so eine schöne Süße und das ist beim Fermentieren natürlich auch sehr wichtig und das schmeckt so lecker dann am Ende, wenn das dann so diese natürliche Süße plus diese saure Fermentation hat, finde ich toll.
Es ist einfach gesund auch.
Es ist einfach gesund.
Also, wenn ihr Lust habt, euch mal ans Fermentieren ranzutrauen, Lieblingsglas macht den Einstieg wirklich richtig leicht für euch.
Denkt an unseren Code RAHM12, alles groß und zusammen. Und mit dem könnt ihr bis zum 26.06. 12% auf das gesamte Sortiment sparen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Für mehr Ordnung und Genuss für eure Küche mit Lieblingsglas.
Werbung Ende. Was ist deine Nummer 2?
Also meine Nummer 2 ist, das ist eine Regel, die ich predige.
Aha.
Die ich selber nicht beachte.
Aha, jetzt bin ich gespannt.
Das ist das Rezepte durchlesen oder sich an Rezepte halten.
Ja.
Weil manchmal blätter ich schon hier durch meine 5 Milliarden Kochbücher und gucke mir was an. Oder suche gerade so im Internet mal auf die Schnelle, wenn ich weiß, oh fuck, ich muss jetzt hier einen Kuchen backen. Gut, da halte ich mich schon an Rezepte. Aber in den meisten Fällen lese ich es dann nicht komplett durch, weil ich aber einen Background habe, dass ich eigentlich ganz gut weiß, wie es funktioniert und jetzt das Endergebnis auch nicht scheiße wird. Wo ich aber allen anderen immer sage, wenn das Essen nicht gut wird, bist du selber schuld, weil hast das Rezept nicht durchgelesen. Das ist eine Sache, die du immer machen musst. Ich selbst wirklich selten mache.
Ich mache das manchmal bei Backrezepten, dass ich mir die Rezepte durchlese, weil du hast gerade schon gesagt, bei Backrezepten hält man sich dann ja schon immer eher dran. Aber ich finde, mit dem Wissen, was wir haben, liest du ganz oft die Rezepte, ob es ein Rezept ist, was funktioniert oder nicht. Und ich liebe es, dass ich das kann. Und manchmal ist es sogar so, dass wenn meine Schwester mir schickt sie mir irgendein Rezept bei Instagram oder sowas und meinte sie, guck mal, meinst du, es funktioniert wirklich? Und dann lese ich mir die Rezepte durch und dann weißt du, ah nee, sorry, aber da fehlt irgendwie so und so viel vom Mehl oder so. Das ist richtig oft so. Das liebe ich.
Ja.
Meine Nummer 2 ist komplett auf die Gastro gemünzt. Es ist nämlich, was ich zu Hause niemals mache beim Kochen, rutschfeste Schuhe tragen.
Ja. Die Sicherheitskleidung.
Die Sicherheitskleidung, das ist aber, finde ich, bei uns in der Küche, wir haben ja ein altes Restaurant und den Boden haben wir, die Küche ist komplett neu renoviert, aber den Boden haben wir drinnen gelassen und das ist der Teufelsboden. Wenn du da keine rutschfesten Schuhe hast aus einem Schuhfachhandel, die dafür ausgelegt sind, das ist das allererste, was ich bei jedem Einstellungsgespräch sage, du kommst hier nicht in so einem ausgelatschten Turnschuh an. Ja, selbst unsere Aushilfen, unsere Spüler, alle tragen rutschfeste Schuhe, weil du siehst das ja bei den Servicekräften, wenn die kurz in die Küche kommen, das ist wirklich wie ein Eiertanz. Ja, ich finde, ein richtig guter Schuh, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding Mitte 30, wobei ich hatte schon immer gute Schuhe, seitdem ich denken kann, in der Küche an, weil du den ganzen Tag stehst und wenn du dir da nicht schon deine Bandscheibe durchknallen willst, dann brauchst du gute Schuhe. Haha, funny, dass ich gerade in der MRT war wegen meiner Bandscheibe. Ja. Aber das hat was mit dem Kind zu tun.
Vielleicht, wenn du zu Hause immer barfuß kochst. Weil ich stand gestern Abend gerade schon mit Kartoffeln und Quark und ich habe die Kartoffeln abgegossen und es war ein großer Topf mit heißem Wasser und ich gucke so und sehe meine barfüßigen Füße und war so,
nope.
Bin auch vielleicht, naja, das wird schon so, ja. Das mache ich immer, aber irgendwie gestern ist es mir aufgefallen, wie dumm das auch ist.
Ja, voll. Auf jeden Fall, vor allem wenn du auch so offene Latschen anhast, hinten oder so bei der Spülmaschine manchmal, wenn dann doch noch so das heiße Wasser in dem Topf ist, wie oft haben wir uns das schon in die Hacken gegossen oder ich habe es bei anderen gesehen. Ja, das ist ein wichtiger Schuh, ist das A und O. Ja, aber zu Hause aber auch zu Hause, gerne mal barfuß. So, was ist deine Nummer 1?
Also, meine Nummer 1 ist Lebensmittel wegwerfen, die nicht mehr ganz so gut aussehen. Mhm. Das ist ja in einem Restaurant A und O, dass du nichts an den Gast verkaufst, was nicht mehr tippitoppi richtig, richtig schön ist. Da wird das vielleicht mal zum Personal verarbeitet oder irgendwie so, dass es weiterverarbeitet wird, aber halt nicht mehr an den Gast rausgeht oder halt auch einfach mal wegkommt. Ja. In vielen Restaurants, würde ich sagen. Und zu Hause ist natürlich ein absolutes No-Go. Mhm. Das machen zu Köche, würde ich sagen. Oder ich zumindest zu Hause nicht. Ich sortiere da jeden Kräuterstrauß nochmal durch. Mhm. Da wird nichts weggeworfen. Ey,
was für Ofengemüse ich manchmal schon gemacht habe. Weißt du, da kommt auf einmal noch so eine schrumpelige Pastinake irgendwo zum Vorschein oder sowas.
Und wie gut die dann schmeckt, wenn die doch noch im Ofen war.
Du, mit einem ordentlichen Schlag Hummus oder einem schönen Quark schmeckt auch eine schrumpelige Pastinake. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wobei, ich glaube, mittlerweile kann man sich das gar nicht mehr leisten, so viel wegzuschmeißen, wie das damals mal war. Und ich finde halt auch so der ganze Nachhaltigkeitsaspekt davon mal ganz abgesehen. Total. Aber bei uns, wir achten da echt, also da, was das angeht, bin ich wirklich picky. Und ich bin ja auch, mittlerweile machen sich wirklich alle schon darüber lustig. In der ganzen Branche bin ich mittlerweile schon dafür bekannt. Das ist wirklich, das sage ich auch nicht einfach nur so. Ich habe immer meine Tupperboxen dabei. Und ich habe sogar auch im Küchenschlachtstudio, wenn die da zu viel Hackfleischfüllung oder sowas machen, ich nehme es mir mit nach Hause, weil die da im Studio, das schmeißen die sonst teilweise echt weg, weil wenn die KandidatInnen...
Das ist so krass, weil da sind so viele Leute, die da arbeiten.
Ja, aber wenn das die erste Sendung im Tag ist und das die ganze Zeit da im Studiolicht stand, weißt du, und die KandidatInnen sich falsch bemessen haben oder einfach zu viel gemacht haben oder es nicht geschafft haben, alles davon zu verwerten, was machst du dann mit einer Dumplingfüllung? Ja. Weißt du? Und ich nehme mir das mit nach Hause und mach mir dann nach Feierabend irgendwie neulich, das war wirklich so, da hat da jemand Dumplings gemacht und die Füllung habe ich mir mit nach Hause genommen. Und dann hatte ich tatsächlich noch so ein bisschen vorgekochten Sushi-Reis. Dann habe ich mir diese Dumpling-Füllung dazu einfach angebraten. Und dann habe ich da ein bisschen Sriracha-Mayo drauf gemacht und einen Gurkensalat. Und fertig war mein Abendbrot so. Weißt du, was ich meine? Und ich habe immer auch so, wenn wir am Set sind und dann einen Kuchen backen oder so Tortellini oder so, dann ist manchmal der Nudelteig schon vorbereitet. Und das heißt, wir haben den zweimal, aber ich habe nur einmal verwendet. Ich mache das in eine Plastiktüte, ich nehme das mit nach Hause. Ich bin da, irgendwie muss ich das machen. Ich nehme immer alles mit. Ich habe immer Tupperdosen und ausreichend Tüten dabei.
Ja.
Mutti. Richtig Mutti, ey. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Ich muss aber sagen, bei meinem Dreierlei, ich konnte das jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwie nach Gewichtung, sondern das sind einfach drei Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt nicht meine Top 1, sondern das ist auch einfach eine dieser Dinge, die man zu Hause nicht macht. Und das ist alles separat kochen. Weißt du, wie ich meine? Also ein Alltag in der Küche ist ja so, du fängst um 14 Uhr an, guckst erstmal nochmal deinen Posten durch, guckst deine Mise en place Liste an und dann fängst du einfach an abzuarbeiten. Dann machst du ein Kräuteröl, dann setzt du Kartoffeln auf, dann schiebst du was in den Ofen, dann rührst du ein Mousse an, dann schneidest du deine Julienne, dann hast du Butterwürfel und dann hast du deine Kühlschublade, die ziehst du aus und dann hast du da drin feingeschnittene Zwiebelwürfel, das ist ja immer so beim Garde-Manger oder beim Entremetier, kalte Butterwürfel, Parmesan, deine Gemüse-Julienne, deine Gemüsewürfel, gehackte Petersilie, lalilalila. Und dann hast du dann so kleine Schälchen in deiner Kühlschublade und dann kommt ein Bon rein und dann steht da drauf irgendwie einmal die Aubergine und einmal, keine Ahnung, die Pasta. Und dann stellst du dir eine Pfanne auf und dann nimmst du dir deine ganzen kleinen vorbereiteten Sachen und machst dieses eine Gericht fertig. Und wenn ich zu Hause koche, dann habe ich natürlich nicht im Kühlschrank meine Butterwürfel, meinen geriebenen Parmesan und meine geschnittene Petersilie, sondern dann koche ich das Gericht, was es geben soll, in Gänze.
Ja, aber ich finde, also machst du zu Hause nicht auch Mise en place? Also bist du nicht auch so vorbereitet, dass du nicht...
Also was meinst du? Ja doch, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bolognese mache, dann schneide ich das auch erst alles, bevor ich es dann in die Pfanne mache.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht schon immer Gemüsewürfel im Kühlschrank für die ganze Woche. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe jetzt mit Kind schon manchmal so ein Mise en place, dass ich immer ein paar gekochte Kartoffeln oder sowas im Kühlschrank habe. Falls es mal wirklich schnell gehen muss. Aber ja, es ist jetzt nicht so wie in einem Restaurant, dass ich wirklich so eine ganze Auswahl an vorbereiteten und vorgeschnittenen Lebensmitteln im Kühlschrank habe. Das wollte ich damit sagen.
Naja, ja.
Naja.
Das stimmt.
Ey, das war doch witzig. Vielleicht müssen wir noch mal beim nächsten Mal ein Dreierlei machen von mit Dingen, die Köchinnen auf jeden Fall auch immer privat machen.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich gut.
Sehr geil. So, dann würde ich sagen,
na komm, ab in Service.
Ab in Service.
Service bitte.
So, ich habe dir ja beim letzten Mal schon diese Zutaten genannt, wir erinnern uns.
Wo ich groß gefailt habe.
Ja, das, du hast ja nicht gefailt. Du hattest nur noch ungefähr 35 Minuten Zeit übrig.
Ja.
Okay, das heißt, wir spinnen unser Rad nochmal neu und erstmal sage ich dir den Basiswarenkorb, damit du ungefähr weißt, was du hast. Dunkle Schokolade, weiße Schokolade, Quark, Mehl, Eier, Ingwer, Zimt, Miso haben wir ja noch aus dem Hauptgang und ja, Vanille gab es auch, bisschen Vanillezucker, Backpulver, Stärke, so ein bisschen was.
Aber kein Obst, kein...
Orangen und Zitronen und Limetten.
Ah ja, okay.
Weil beim Dessert haben wir dann, ging es um eine Obstsorte und um ein Aroma.
Okay.
So, das Rad dreht sich. Dein Obst ist Traube. Grüne Traube. Und dein Aroma. Lavendel.
Und ich habe wie viele Minuten Zeit?
Ja, so ungefähr 20, 25. Ich fand's ultra tricky. Kann ich schon mal vorweg sagen, weil ich finde, Lavendel ist schwierig.
Lavendel finde ich auch schwierig.
Ich mag es total Lavendel, gerne.
Traube.
Weil ich finde das schon sehr besonders. Aber man muss da echt mit aufpassen. Das schmeckt ultra schnell mega seifig.
Ja. Also, in 25 Minuten gab es einen Backofen.
Der war auch vorgeheizt.
In 25 Minuten. Ich glaube, ich hätte mit Trauben gemacht. Ich hätte als allererstes einen schnellen Biskuit gemacht, einen Wiener Boden, weil der geht super ratzifatzi. Den hätte ich als allererstes gebacken, als Matte, weil ich glaube, ich würde eine Biskuitrolle machen.
Geil.
Ich würde einen Biskuit backen und dann würde ich eine Quark-weiße Schokolade Lavendelcreme machen mit Trauben drin, frischen, also als die Dings rein. Und dann würde ich wahrscheinlich für oben drauf, damit es fancy und cool wird in 25 Minuten, so gebackene weiße Schokolade machen, dass sie so karamellig wird. Die würde ich einfach mit in den Ofen reinschmeißen.
Ja.
Und wahrscheinlich würde ich da, weil man kann so Drops machen, weißt du, wenn du die weiße Schokolade, da zerläuft das und dann würde ich da überall eine Lavendelblüte drauf machen.
Und hättest du für die Creme den Lavendel einfach nur reingemacht, also so reingebröselt quasi in deine Creme?
Ich hätte den wahrscheinlich nicht gemörsert, ja.
Mörser gab es nicht.
Mörsern kriegst du, ja.
Da musst du mit einem Messer und Brett irgendwie.
Mit einem Messer und Brett und hacken oder vielleicht mit so Zucker, mit einem Zucker zerreiben, weißt du?
Ja.
Einen zuckrigen Zucker kriegst und dann kommt obendrauf auch noch was von der Creme und dann diese karamellisierte Lavendelschokolade. Ja, und wenn man das,
ich glaube, bei Lavendel, geil.
Den musst du halt riechen, den musst du wahrscheinlich dann einfach fein mixen und als Pulver noch rüberstäuben oder sowas.
Geil.
Und dann hast du die knackigen Trauben, die sind sauer und die süße Quark-Schokoladencreme.
Das fühle ich.
Ja, auch, und so würde ich es machen.
Und das imponiert natürlich mega, wenn du danach nach so kurzer Zeit mit einer Biskuitrolle um die Ecke kommst.
Ja, und Biskuitrolle, das sieht immer so schwierig aus.
Das ist ja geschenkt.
Aber ich finde es so geschenkt und so geil. Ja. Und gerade so Wiener Masse ist ja kein Biskuit, weil dann du schlägst alles zusammen auf. Schlägst Eier, die ganzen Eier mit Zucker auf und dann siebst du Mehl oder Stärke drunter. Fertig aus. Da ist nichts mit irgendwie Eiweiß hier, Eiweiß da. Nee, das ist so simpel.
Voll.
I love it.
Ich mache es auch immer so.
Gemacht.
Ja. Klingt sehr geil. Vor allen Dingen auch mit den frischen Trauben. Das hätte ich im Nachhinein, glaube ich, auch anders gemacht.
Also, jetzt bin ich mal gespannt. Mm. Ich bin immer so gespannt.
Pass auf, mein erster Gedanke war, ich mache eine Traubentartata und habe einfach schnell einen Mürbeteig zusammengerührt. 3, 2, 1. Allerdings war es so warm und Butter und Schokolade und so, das stand alles in einem Eisbad. Aber wir hatten ja die Hauptspeise schon gekocht. Und das heißt obendrauf, das war nur noch so Eiswasser, warmes Wasser mehr oder weniger. Und die Butter, das war schon so weich. Und dann habe ich kurzerhand gedacht, nee, das wird hier überhaupt gar nichts mit dem Teig. Hatte dann allerdings die Trauben schon als Karamell angesetzt, dass die schon so richtig schön...
Die waren schon in der Pfanne festgeklebt.
Die waren schon in der noch nicht festgeklebt, aber ich habe die waren da schon am Köcheln. Und dann musste ich schnell umdenken. Und dann habe ich mir einen kleinen Frittiertopf aufgesetzt und habe schnell, weil wir hatten Quark, Orangenabrieb, Mehl, Backpulver, ganz bisschen Zucker, Salz. Habe das einfach zu einem Teig verrührt und habe Quarkbällchen gemacht.
Geil.
So kleine Quarkkrapfen. Und habe die danach, auch als sie fertig waren, in Vanillezucker gewendet. Dann hatte ich meine Trauben, da habe ich einfach noch ein bisschen Miso mit reingemacht. Und dann habe ich gemacht eine... war Lavendelsoße, wie eine Vanillesoße basic, halt, dass ich den Lavendel vorher mit ausgekocht habe. Dann habe ich es passiert und dann habe ich es abgebunden mit Stärke und Eigelb.
Ja.
Und dann habe ich quasi in so einer relativ hohen Schale unten diese karamellisierten Miso-Trauben da reingemacht, dann die Lavendelcreme und dann oben den Krapfen, der ja so in Zucker gewendet war. Und dann habe ich ganz zum Schluss nämlich noch Lavendel in Sieb rein und dann einfach so oben gerieben, dass du so ein bisschen Staub noch hast, der oben rein rüberfällt. Das war...
Boah, ich krieg Herzrasen, wenn ich daran denke, dass du das in 25 Minuten gemacht hast. Weil man fängt einen Teig an und dann klappt das nicht. Boah, in 25 Minuten?
Ich musste sofort umdenken, weil ich habe die Zutaten einfach in der Schüssel abgewogen und habe die Zutaten Özcan gegeben, der ja mit mir in einem Team war, und hab gesagt, knete mal. Ne? Und dann habe ich mir den Teig angeguckt und dachte, scheiße, das ist viel zu weich, das funktioniert niemals, das verläuft mir komplett. Hatte in der Zwischenzeit habe ich aber schon die Form und sowas fertig gemacht und dann dachte ich, fuck it, okay. Und dann habe ich mir schnell da die Krapfen aus dem Ärmel geschüttelt.
Und hast du das quasi mit dem Mürbteig, hast du da einfach Quark reingerührt?
Nee, den Mürbteig habe ich habe zu ihm gesagt, stell den Mürbteig mal in den Kühlschrank, weil ich dachte, vielleicht... Ne, so schnell war ich noch nicht. Ich habe den Mürbeteig erstmal in den Kühlschrank gemacht und dann war ich bei den Trauben, war bei der Vanillesoße und in der Zwischenzeit ratter, ratter, ratter. Und dann habe ich mir eine neue Schüssel genommen und habe wieder von vorne angefangen.
Oh mein Gott. Mhm. Ja, doch, das macht Spaß.
Ist voll.
Vielleicht bin ich einfach mit Dessert auch ein bisschen besser. Mhm. Dessert, irgendwie fällt mir immer besser was ein.
Guck mal, wenn ich dir jetzt drei andere Zutaten für den Hauptgang nennen würde.
Ja.
Nee, pass auf, ich habe noch eine andere Challenge. Nee, ich pass auf. Nee, ich darf nicht zu viel verraten.
Machen wir in der nächsten Folge. Die nächste Folge.
Ja.
Weil wir haben, ne, das Cream Team hat uns auch schon einen Kommentar geschickt mit drei Zutaten.
Dann
da bin ich aber sehr gespannt. Das könnt ihr bitte weiter so machen. Das gefällt mir richtig gut hier, dieses Game.
Ja, es ist geil, ne? Und vielleicht könnt ihr uns ja einfach schreiben, ein Protein, oder vielleicht auch kein Protein manchmal, ein Gemüse, ein Gewürz und dann auch eine Zeitangabe dazu.
Ja.
Das fände ich witzig.
Fände ich richtig gut. Neue Challenge. Challenge accepted. Let's go. Das finde ich richtig gut. Das macht Spaß. Ja.
So, und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen.
Mhm.
Lies doch mal vor, Hannah.
Probleme am Herd.
Liebe Hannah, liebe Zora, da ich Mama eines bald Zweijährigen bin und sehr gerne frisch koche, würden mich eure Profi-Tipps für schnelles Kochen interessieren. Also keine Blitzrezepte, sondern Tipps und Tricks, wie man ein Rezept schneller umsetzt. Bei mir passen die Zeitangaben meist nie und ich brauche wesentlich länger. Schon allein Garzeiten weichen bei mir teilweise extrem ab. Mhm. Womit machen sich HobbyköchInnen eurer Erfahrung nach gerne das Leben schwer? Liebe Grüße, Marie.
Das finde ich sehr interessant. Vielen Dank erstmal für diese Nachricht. Und das ist ja, glaube ich, was, wo ich hier auch jetzt schon als selber Mama öfter drüber gesprochen habe, dass ich ja dann auch immer ganz oft koche, wenn eigentlich gar keine Essenszeit ist.
Ja.
Dass die Kartoffeln schon geschält im Wasser sind, das Gemüse ist geschnitten in der Pfanne, lalilalila. Mhm. Das Fleisch ist schon mariniert oder der Auflauf ist schon gelegt. Das mache ich manchmal auch nachmittags um 3, wenn halt gerade Zeit ist. Oder manchmal auch schon morgens um 10. Aber ich glaube, das, was wir beherzigen wie kein anderer, und das mache ich auch sonst in meinem kompletten Alltag, ist immer zu denken, was mache ich als allererstes, während das andere dann da.
Ja, ja.
Weißt du, dass ich dann immer anfange, das Wasser aufzusetzen, mir den Kaffee, also das Wasser geht rein für den Brei, und dann, ich setze den Brei auf, in der Zwischenzeit mache ich den Kaffee, wenn der Kaffee fertig ist, ist der, kann ich mir die Tasse machen, habe den Brei für den Kleinen fertig und kann mich hinsetzen. So, ja. Während ich mir das Shampoo aus den Haaren schäume, einfach nur mit der Brause, nehme ich schon mal die Spülung. Bloß keine Zeit verlieren. Solche Geschichten.
Ja, und ich glaube, gerade bei dem, was sie sagt, bei ihr passen die Zeitangaben nicht so doll. Mhm. Ich glaube, es ist gerade wichtig, wenn du sagst, irgendwie so mit, wenn du eine Pasta kochst und ein Pasta-Rezept hast, dann ist das allererste, was du machst, ist ein Topf mit Wasser und Salz aufstellen. Ja. Bevor du anfängst, deine Zwiebeln zu schneiden, dein Gemüse zu schnippeln, weil das Wasser muss ja kochen, wenn du alles andere schon fertig hast.
Ja.
Und ich glaube, da geht immer ganz viel Zeit verloren, weil dann wird erst geschnippelt und dann wird der Topf genommen und dann wird da kaltes Wasser reingemacht, dann wird es auf ein Elektroherd gestellt und dann wird angestellt und dann braucht das erstmal 10 Minuten, bis das Wasser überhaupt kocht. Und dann verlierst du so viel Zeit, dass man da ein bisschen umdenken muss. Und
das habe ich nämlich auch schon richtig oft beobachtet, auch wenn ich irgendwo zu Gast war. Und dann gibt es irgendwie Raclette oder sowas, ne? Alles schon fertig, alle sitzen am Tisch und dann sagt der Gastgeber oder die Gastgeberin, ja, dann würde ich jetzt mal die Kartoffeln aufsetzen, ne? Und ich denke so, wie? Also, und ich dachte immer, das ist eigentlich voll logisch, aber ich glaube, also das ist natürlich nur sinnbildlich für das gesamte Arbeiten in der Küche.
Ja.
Man muss sich vorher immer überlegen, womit muss ich anfangen, was kann ich dazwischen machen, was braucht länger, was macht man währenddessen? Und die Pausen, die du dazwischen hast, die nutzt du immer, um direkt abzuwaschen.
Ja.
Dass die Küche, also wenn wir uns an den Tisch setzen, ist die Küche sauber.
Und wenn du weißt, du hast mit einem zweijährigen Kind nicht so viel Zeit, wenn du weißt, abends wird gekocht und du möchtest dieses und jenes Rezept machen, dann liest du dir das Rezept schon in der Minute, wo du mal Zeit hast, durch, obwohl das noch 6 Stunden dauert, bis du anfangen möchtest zu kochen, und überlegst dann, hey, kann ich nicht schon einfach meine Zwiebel schälen und die in Würfel schneiden und in Tupperdose packen und in den Kühlschrank tun? Genau das, was du vorher gesagt hast, was man eigentlich zu Hause nicht macht, gibt dir aber dann
Zeit.
Die Freiheit, Zeit zu haben und nicht mehr so viel nachzudenken, weil dann hast du nämlich deinen Mise en Place fertig bereit.
Und je mehr.
Das musst du halt,
genau, das kann man nämlich üben. Je öfter man das macht, desto mehr Routine bekommt man da auch. Und deswegen schaffen wir es dann auch innerhalb von 25 Minuten, ein Quarkbällchen, eine Vanillesoße, eine Lavendelstaub und einen Traubenkompott und ein Karamell und eine Biskuitrolle zu machen, weil wir uns das so zurechtlegen in der Reihenfolge auf so einem Zeitstrahl, dass am Ende alles gleichzeitig fertig ist.
Ja, aber man muss auch sagen, das ist anstrengend im Kopf, weil dann kann man nichts anderes mehr denken. Und wenn da ein Kind dazwischen kommt, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert.
Und wie gesagt, ich mache das halt in meinem ganzen Alltag. Also egal, was ich mache, ich strukturiere das immer so, dass wenn ich mich anziehe, läuft nebenbei irgendwas parallel. Dass wenn ich mich fertig angezogen habe, kann ich genau da weitermachen, weißt du? Also es ist halt super effizient. Und deswegen
wenn ich morgens meinen Kaffee mache, wird die Kaffeemaschine angemacht und in der Zeit geht schon das Toast in den Toaster, damit, wenn der Kaffee dann fertig ist, schon das Toast getoastet ist und ich dann...
Und auch nicht mehr zu heiß ist, dass die Butter direkt schmilzt. Genau. Genau, das mache ich nämlich auch so mit den Brötchen, wenn wir am Wochenende Brötchen aufbacken. Philipp deckt den Tisch, macht die Brötchen rein. Ich gehe, mach die Brötchen rein, geh duschen, deck den, dann aus der Dusche komme ich, mach den Brot, den Airfryer auf, dass die Brötchen schon mal leicht auskühlen können, zieh mich an, deck dann den Tisch und dann hast du die perfekten lauwarmen Brötchen, die du aufschneidest. Sie sind warm genug, als dass es geil ist, aber ohne, dass sie Butter schmilzt. Und dass du sie auch schon schneiden kannst, weil es gibt ja nichts Nervigeres, als heiße Brötchen zu schneiden.
Und wenn drinnen dann dieses... ich wollte gerade Fruchtfleisch sagen. wenn das hinten, wenn das du beim Brötchen Schneiden drin so Krümel, wenn du so Klumpen kriegst, weil es so heiß ist, das mag ich gar nicht.
Nee. Gerade bei so Aufbackbrötchen, Aufbackbaguette, da braucht man, ne, da muss man immer im Voraus aufbacken.
Ja, voll. Also, schickt uns immer gerne eure Fragen. Bei allen möglichen. Und wir wollen ja auch gerne mal in unseren kleinen Sommerfolgen und in der kommenden Babypause, die ja ansteht im Herbst, so ein paar Q&A-Folgen machen, die nur sich darum drehen, eure Fragen zu beantworten. Das schickt uns immer gerne an hallo@doppel-rahmenstufe.de oder an unsere Instagram-Kanäle oder an in den Kommentaren.
Ja.
Da könnt ihr das auch reinschreiben.
Und es ist auch egal, ob zum Mom-Live oder zum Koch-Live oder zum Influencer-Live, zu Hanna, zu mir, privat.
Zum Live-Live.
You want a Live-Live. Was auch immer ihr wissen wollt, schickt einfach erstmal los und wir suchen uns dann die meistgestelltesten Fragen raus. Oder vielleicht auch das, wo wir am meisten Lust haben, drüber zu sprechen.
Das stimmt. Schön.
So.
Komm mit dem Bierle.
Jawohl. Was steht, steht an? Feierabendbier.
Ey, ich pack gleich meine Tasche.
Mhm.
Weil morgen früh um 7.30 Uhr sitze ich im Zug nach Breslau.
Na klar, was geht in Breslau?
Ist, Familien
Get-Together.
Meines Mannes, ja.
Mhm.
Da wird ein großes Familientreffen stattfinden.
Cool.
Ich war noch nie in Breslau. Ich hoffe, das ist schön da.
Wie lange fährst du nach Breslau?
Wir fahren so 4 Stunden.
Mhm.
Acht, ja, also es geht eigentlich voll schnell mit dem Zug. Sind wir um 12 da.
Nice.
Und da freue ich mich drauf. Ich muss jetzt noch gleich für meine neue Uniqlo-Kampagne. Ich mache jetzt gerade 6 Monate Uniqlo. Mm. Vielleicht habt ihr das mal auf meinem Instagram gesehen. Das macht richtig Spaß, weil ich brauche mir keine Umstandsmode kaufen. Ich
geil. Jeden Monat hat Uniqlo Umstandsmode?
Nee, aber ich kaufe jetzt auch nicht explizite Umstandsmode. Obwohl, ich habe heute eben gerade kam das erste Paket und ich brauchte ganz dringend so Radlershorts, weil ich unter meinen Kleidern und Röcken im Radlershorts trage und die rollen sich immer ab.
Ja.
Ich brauchte jetzt welche mit einem hohen Bauch.
Und ich habe davon gelebt von diesen Hosen, weil ich habe die einfach als Unterhosen getragen, weil irgendwann, wenn der Bauch zu dick ist, dann rollen sich auch die Unterhosen und das war so nervig und ich habe dann immer nur Kleider und diese Hosen getragen. Beste.
Ja. Ja.
Ich habe übrigens noch, ist mir eingefallen, Hanna, noch eine ganze Kiste Umstandsmode bei mir hier in Hamburg im Keller gefunden.
Ach, doch noch?
Ja.
Ja. Ja, ich im Moment geht's noch ganz gut. Ich melde mich dann. Ich habe ja ein bisschen Angst nach der Story vorhin, dass mein Bauch noch jetzt exponentiell so krass riesig wird.
Nein.
Also sie wird eh kommen, aber für den Sommer, glaube ich, bin ich erstmal ganz gut ausgerüstet. Ich habe sogar ein Abendkleid gefunden.
Sehr gut.
Warte, aber es auch, hängt hier. Ich zeige dir ganz kurz in die Kamera.
Aber auch keine Umstandsmode?
Nee, keine Umstandsmode. Ich trage jetzt enge Kleider, aber es ist so schön. Es ist, siehst du es? Und es hat oben, ist es so, eine Schulter hängt runter und eine ist oben drauf, weißt du? So
ja,
ein bisschen gerollt.
Und Stretch.
Man kann das nicht so gut sehen. Und Stretch und es sieht ganz schön aus.
Toll.
Schwarz mit weißen Punkten und ich finde es ganz toll.
Sieht süß aus.
Ja, weil jetzt am Samstag ist auch abends ein großes Fest, da muss man ein langes Kleid anziehen.
Du, und ich finde auch für so einen Sommer, für so eine Hochzeitssaison, vielleicht hat man dann als Schwangere auch einfach nur einen Look. Weißt du, was ich meine?
Ja, also wir fahren auch auf eine Hochzeit, da geht das nicht.
Ah ja.
Aber ja. Die steht in 2 Wochen an, aber da habe ich jetzt auch alle Outfits. Das wird schön.
Ja, toll, bin ich gespannt. Ja, ich habe schon ein Brisket im Ofen. Da muss ich kurz zum Cream Team sagen, wir mussten diese Folge in 2 Teilen aufnehmen. Vorhin saß ich hier noch morgens um 8. Inzwischen haben wir hier einen kleinen Zeitsprung gemacht. Es ist mittags. und in der Zwischenzeit habe ich mal kurz ein Brisket in den Ofen geschoben.
Na klar. Mhm.
Und wir fahren nämlich morgen zu einem Sommerfest von meinem zukünftigen Schwager. Der hatte im Januar Geburtstag und der hat sich dieses Jahr aber überlegt, er hat keine Lust im Januar. Es ist immer so undankbar, irgendwie nach den Feiertagen. Alles ist kalt und grau. Und deswegen hat er daraus ein Sommerfest gemacht, hat sich ein riesengroßes Haus gemietet. Und da sind wir jetzt irgendwie mit 25 Leuten. Und ich habe mich angeboten, ich habe mich geopfert, schweren Herzens, habe ich gesagt, wenn du Hilfe beim Essen, Kochen, Kulinarik, Planen brauchst, dann give me a call. Und er hat das jetzt voll, es ist richtig krass organisiert, es gibt einen Drive-Ordner, jeder hat reingeschrieben, was er mitbringt, Einkaufslisten, Allergene, lalalala. Und morgen Abend ist nämlich das Essen, weil Anreise ist ab 17 Uhr, dass erstmal jeder was mitbringt. Und da habe ich mir gedacht, da bringe ich ein Brisket mit.
Na klar.
4,5 Kilo. Das ist jetzt erstmal schön 10 Stunden hier im Ofen. Ich wollte es eigentlich in den Grill machen, aber die Nachbarn, das Wetter und so, ich mache es jetzt einfach eben im Ofen. Mhm. Ich hatte nämlich noch so einen fertigen Dry Rub Coffee Barbecue.
Aus Kanada?
Nee, tatsächlich nicht. Hatte ich nochmal von einem Dreh übrig irgendwie. Und da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus.
Ja. Nice.
So, und mein Tag. Ich habe eigentlich schon 5 Leben gelebt heute, aber es ist jetzt 12 Uhr. Ich gehe gleich noch zur Küchenschlacht. Ich habe noch 2 Jurorinnen-Sendungen bis heute Abend um 20 Uhr. Don't get me started. Ja.
Ja, toll. Wie immer voll.
Wie immer voll. Aber ey, ich freue mich. Es macht alles sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt ein freies Wochenende. Komplett Family Time. Und ich glaube, es wird richtig cool.
Schön.
Pizzaofen habe ich gerade gehört.
Mitgenommen?
Justus ist gerade da, also Philipps Bruder.
Ah ja.
Und der hat schon gesagt, sein einer Kumpel bringt einen Pizzaofen mit. Hat auch schon Teig angesetzt. Und die sind auch alle Mitte 30. Weißt du, die haben alle ihre ihre Rennräder und ihre
Kaffeemaschinen,
ihre Siebträger und ihre Pizzaöfen.
Ich hoffe auch, jemand bringt die Kaffeemaschine mit, weil...
Ja, ich gehe jetzt mal raus.
Dass ich nicht die Einzige bin, die immer die Kaffeemaschine mit ihm,
was noch alles da ist und was wir noch alles brauchen.
Sehr gut, na dann ganz viel Spaß.
Ja, wir haben beide ein Family Weekend ahead.
Ja.
Cool, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss. Doppelrahmstufe.
Ein Podcast mit Hannah und Zora.